Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass vor wenigen Tagen in Frankfurt einige Filialen einer Großbäckerei geschlossen wurden. Es gab einen Grund dafür. Man hat festgestellt, dass es in der Backstube nicht sehr reinlich zugeht. Da liefen Mäuse herum, Ratten waren zutraulich zu den Leuten, die dahin kamen. Und das fanden die Lebensmittelkontrolleure nicht besonders attraktiv und haben diese Bäckerei geschlossen. Diese Tiere haben da nichts verloren. Aber ihr könnt euch gut vorstellen, das ging da vielleicht in dieser Backstube, tierisch gesprochen, heiß her. Aber im Verkaufsraum hat man dann davon natürlich nichts gemerkt. Stell dir vor, du gehst zum Bäcker und da guckt auf einmal so ein Mäuschen raus aus der Kiste, wo die ganzen Brötchen drin liegen. Die meisten Käufer wären dann wahrscheinlich gegangen und hätten da nichts mehr gekauft. Und dort war alles in Ordnung. Nach außen hin hat man, zumindest was den Verkauf angeht, erstmal nichts gemerkt, was hinten in der Backstube passiert ist und wie schmuddelig es dazu ging. So schmuddelig, dass man den Laden erstmal dicht gemacht hat. Außen hui, innen pfui. Und das soll so ein bisschen uns als Bild vor Augen stehen, denn wie leicht lassen auch wir uns oft blenden. Wie schnell schließen auch wir so von dem ersten Anschein auf dem, was uns da eigentlich erwartet. Und es gibt manchmal selbst wichtige Dinge in unserem Leben, die wir zunächst nur ganz oberflächlich betrachten und auch beurteilen. Dinge, bei denen Gott viel tiefer blickt und sich nicht irgendwie so von diesem äußeren Anstrich, der vielleicht ganz schön aussehen mag, täuschen lässt. Ich möchte ein biblisches Beispiel herausgreifen, das uns zeigt, dass dieses Problem ein ganz typisch menschliches ist, das selbst vor dem Propheten Gottes keinen Halt macht. Wir finden ein solches Beispiel dort, wo Samuel den Auftrag hat, David zum König zu berufen. Nun gut, er kommt dahin nach Bethlehem, er kommt in das Haus Isais, der ist schon sehr nervös, wieso kommt jetzt Samuel zu mir, hat das was zu bedeuten und ist es vielleicht ein schlechtes Zeichen, dass er kommt? Nein, es ist alles gut, sagt er. Und Samuel ist da, um einen König, einen neuen König, einen Nachfolger für Saul zu salben. Na gut, Samuel ist dort im Haus Isais und denkt sich, ja, da hat Gott eben einen dieser Söhne Isais auserwählt, dass er ein neuer König werden soll. Und er sieht den Eliab, den ältesten Sohn von Isai. Und er denkt sich, wir lesen das, wer das mitlesen möchte, in 1. Samuel 16, dort in Vers 6, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Er sieht ihn, denkt sich, das ist er, das ist der neue König, das muss er sein. Ganz offensichtlich. Dann lesen wir im nächsten Vers, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen, auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Also wahrscheinlich nicht in völlig geistlicher Sinn verworfen, aber er sollte nicht der neue König werden. Das ist der Falsche. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. So schnell hat sich Samuel blenden lassen von diesem äußeren Anschein, dieser stattliche junge Mann, der da vor ihm steht, ja, das sollte der König sein. Gott sagt, nein, der ist es nicht. Schau nicht nur auf das Äußerliche. Und es geht weiter so. Dann kommt Abinadab, dann Schammah, 7 Söhne, Isais, und keiner war dabei. Und Samuel fragt sich, was ist hier eigentlich los? Ich bin hier, um einer dieser Söhne zum König zu salben, aber Gott sagt, keiner von denen ist es. Gibt's da vielleicht noch einen? Ist da vielleicht irgendeiner, der gerade hier irgendwie fehlt? Keinen von ihnen hat der Herr erwählt, heißt es in Vers 10. Und sagen sie, ja, wir haben da noch einen. Einen in petto, der Jüngste. Der ist irgendwo bei den Schafen und passt auf die auf. Aber der war's. Der war's. David. Ihn hatte Gott erwählt. Sie lassen ihn holen und von ihm sagt der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Diese Begebenheit ist erstaunlich und lehrreich. Ich denke, in jener Zeit gab es wohl keinen Mann, der Gott wohlgefälliger gewesen wäre, der Gott näher stand als Samuel, einer dieser Propheten, wie wir es heute in der Lehrstunde gehört haben, einer dieser Männer Gottes, die Gott so nah waren. Aber selbst Samuel, er sah zunächst nur auf das, was vor Augen war. Er sieht nur diese schöne Gestalt dieses jungen Mannes, dieses Eliab, und denkt sich, der ist es. Nur Gottes Eingreifen kann ihn daran hindern, dass er ihn salbt. Und am Ende müssen Samuel und Isai feststellen, dass keiner der 7 ältesten Söhne Isais von Gott zum Amt des Königs berufen ist. Sie haben sich getäuscht. Sie haben nämlich nicht auf das geachtet, worauf der Herr achtet, nämlich auf das Herz. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr sieht tiefer. Der Herr sieht mehr, als wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Er sieht auf das Herz. Von Natur aus tun wir Menschen das nicht. Wir gucken uns an, was uns begegnet, und fällen dann schon unsere ersten Urteile und sortieren ein. Uns fällt es von Natur aus sehr schwer, auf das Herz zu sehen. Es entzieht sich ja eben auch unserem natürlichen Blick. Wir können es nicht sehen. Aber es fällt uns manchmal sogar schwer, auf unser eigenes Herz zu sehen. Manchmal fällt es uns sogar schwer, uns selbst recht einzuschätzen. Jeremia sagt es mal in Kapitel 17, Vers 9 in seinem Buch. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Müssen wir nicht selbst bekennen, dass es oft Dinge gibt in unserem Leben? Ich muss es bekennen, dass es Dinge gibt in meinem Leben. Da dauert es oft sehr lange, bis ich merke, oh, diese Gewohnheit, diese Einstellung, diese Dinge in meinem Leben, das ist ja eine sündige Haltung. Das gefällt Gott gar nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt. Jahrelang gedacht, das ist eigentlich okay so. Oder überhaupt nicht drüber nachgedacht und es einfach getan. Selbst ein gottesfürchtiger Mann wie Samuel konnte das nicht gleich erkennen. Er hat es nicht leicht gehabt, das Herz zu erkennen. Es steht uns nicht vor Augen, aber Gott sieht es. Gott sieht das Herz an. Er sieht nicht nur die äußerliche Verpackung. Er lässt sich nicht von einem Anschein blenden. Gott sieht tiefer. Er sieht in die Backstube deines Herzens. Er sieht, was da passiert, was äußerlich vielleicht verborgen bleibt. Und wenn die Bibel in diesem Zusammenhang vom Herzen spricht, dann müssen wir vorsichtig sein, denn in unserer Zeit versteht man heute unter dem Herz oft etwas völlig anderes als die Bibel. Wenn die Bibel von dem Herzen spricht, dann ist dort von dem unsichtbaren inneren Wesen des Menschen die Rede. Von dem, was man nicht sehen kann, was uns aber auch ausmacht, unsere Persönlichkeit. Dazu gehört dann unser Fühlen, unser Empfinden, aber dazu gehört auch unser Denken, unser Verstand, unsere Vernunft und unser Wollen. Alles, was man nicht sehen kann am Menschen, unser nicht sichtbarer Mensch, wird im Grunde in der Heiligen Schrift oft einfach unter dem Begriff Herz zusammengefasst. Wir würden heute manchmal eher dann vielleicht von intellektuellen Fähigkeiten sprechen, wo die Bibel auch vom Herzen spricht. Das gehört da auch dazu, das Denken. Das Herz ist nach biblischem Sprachgebrauch nicht nur Emotion, Gefühl und Ähnliches. Das gehört auch dazu, aber nicht nur. Ich möchte das kurz nur an zwei Stellen mal aufzeigen. In Matthäus Kapitel 9, Vers 4 heißt es, als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Sie denken in dem Herzen. Das Denken findet dort statt. Nachdenken. Nicht nur irgendwelche Gefühle. Oder in Markus 2, Vers 8, ganz ähnlich. Zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Also, Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir unseren heutigen Begriff Herz nicht einfach in das hineinlesen, was in der Bibel gemeint ist. Da gehört auch Nachdenken dazu, auch Vernunft und Verstand und eben nicht nur ein Gefühl. Und so ist das Herz nach biblischem Sprachgebrauch der Kern unserer menschlichen Persönlichkeit. Hier denken wir, hier wollen wir, hier empfinden wir. Aber es ist dieser Kern unseres Daseins, unseres Seins als Menschen, den man nicht sehen kann, aber den Gott sieht. Und Gott sieht das, was in dir vorgeht, in deinen Gedanken, in deinen Empfindungen, in deinem Wollen, in deinem innersten Bestreben. Gott sieht das. Und Jeremia sagt, wir kennen uns selbst oft nicht so gut damit aus. Wir verstehen uns oft selbst nicht richtig. Aber Gott sieht das. Und da wundert es uns nicht, dass das Herz gerade der Ort ist, wo bei dem gefallenen Menschen die Sünde entsteht. In Matthäus 15, Vers 19 und 20 lesen wir, aus dem Herzen kommen hervor. Und dann kommt das. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aus dem Herzen kommt die Sünde hervor. Dort ist der Brutkasten, diese versudelte Backstube, aus der dieser ganze Schmodder rauskommt. Als gefallene Menschen werden alle Menschen mit einem solch bösen Herzen geboren, in dem diese Sünde genährt und hervorgebracht wird. Die ganze Begierde des natürlichen Menschen ist auf Sünde ausgerichtet. Das Denken kreist darum. Das Wollen, das Verlangen dreht sich darum. Und das Gefühl sehnt sich danach. Das Herz des Menschen ist von Natur aus böse. So lehrt es uns die Heilige Schrift. Und das war auch der Grund dafür, wieso Gott in der Sintflut die Menschheit gerichtet hat. Das heißt es in 1. Mose 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Gott sieht das, heißt es hier. Er sah, dass das Sinnen böse war. Gott sieht auf das Herz der Menschen und er sieht, dass das Herz dieser sündigen Menschen und er sieht, dass es böse ist den ganzen Tag und er bringt die Flut. Halten wir das zur Einleitung fest, von Natur aus ist unser Herz voll Begierde nach Sünde. Von Natur aus ist unser Herz wie diese Backstube, in der die Ratten rumlaufen und die Mäuse und in der es unrein zugeht. Die Bibel beschreibt das mit dem Wort Herz, was wir heute auch unter Gefühl, Verstand, Denken und Wollen fassen. Aber das gehört alles dazu. Der Kern unserer menschlichen Persönlichkeit. Und ein drittes, was wir uns vorweg merken sollten, ist, dass der Mensch erstmal auf das sieht, was vor Augen ist, Gott aber eben genau das ansieht. Das, was in diesem Herzen passiert. Gott guckt nach, was in deiner Backstube los ist. Und er sieht das. Und er lässt sich nicht blenden. Und so kommen wir heute zu der sechsten Seligpreisung, die wir genauer betrachten wollen. Ich lese die Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5 noch einmal ab Vers 3 bis Vers 8, wo dann die sechste Seligpreisung eben steht. Matthäus Kapitel 5 ab Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und jetzt die sechste Seligpreisung. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das stellt uns vor drei Fragen. Wie kann ich denn so ein reines Herz bekommen? Wie kann ich zu denen gehören, die hier glückselig genannt werden? Glückselig, die reinen Herzens sind. Was kommt als zweites aus einem solch reinen Herzen hervor? Und das dritte, was ist das für eine Verheißung? Die werden Gott schauen. Lass uns das miteinander betrachten. Diese erste und vielleicht entscheidende Frage, wie kann ich ein reines Herz bekommen? Seit dem Sündenfall ist das Herz des Menschen von Natur aus böse. Wir haben das gerade gesehen. 1. Mose 6, Vers 5. In Kapitel 8 wird es nochmal wiederholt, auch nach der Sintflut. Das Herz ist böse, das Herz des Menschen ist böse von Anfang an, den ganzen Tag. In Matthäus 15, ab Vers 19 sehen wir, aus dem Herzen kommt hervor all die Sünde. Wie kann ich, der ich von Natur aus böse bin und sündig und vollkommen verdorben, wie kann ich als ein solch verdorbener Mensch ein reines Herz bekommen? Von Natur aus begehre ich die Sünde. Das treibt mich an. Das gehört zu meinem menschlichen Dasein als Mensch, der ich in diese Welt geboren bin. Von Natur aus wohnt nichts Gutes in mir. Wie kann sich mein Denken so verändern, dass ich das will, was Gott gefällt? Wie kann sich mein Begehren so verändern, dass ich nach dem Verlangen habe, was Gott ehrt? Das kann nur passieren, wenn ich eine ganz, ganz tief grundlegende Herzoperation erfahre. Nur dann kann sich die Haltung dieses Herzens verändern. Nur dort, wo Gott dieses kaputte, die Bibel nennt es das steinerne Herz, aus mir rausreißt und mir ein neues Herz gibt, dort kann sich mein Denken, meine Einstellung, meine Gesinnung, mein Wollen, mein Fühlen, mein Empfinden verändern. Die Bibel nennt das Wiedergeburt, zu einem neuen Menschen geboren werden. Dort wird die Herzenshaltung verändert, so dass ich das wollen und denken kann, was Gott gefällt. Wir lesen das beispielsweise bei Hesekiel in Kapitel 36. Das können wir vielleicht mal gemeinsam aufschlagen. Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27. Dort verheißt der Herr, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Von Natur aus werde ich mit einem steinernen Herz geboren, wenn wir in diesem Bild bleiben hier. Aber Gott verheißt hier, ich kann dein Herz austauschen. Ich kann dieses steinerne Herz herausnehmen und dir ein fleischernes Herz hineingeben. Und mit diesem von mir gegebenen Herzen kannst du das wollen, was mir gefällt. Mit meinem Geist bringe ich dich dazu, dass du ein reines Herz hast. Dort, wo ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dort nimmt Gott uns diese alten, verkehrten Einstellungen und dieses sündige Begehren und gibt uns ein neues Herz. Dort, wo jemand Heil in Christus gefunden hat, beginnen wir die Welt neu zu sehen, die Sünde zu hassen und das Gott Wohlgefällige zu lieben. Diese Erneuerung geschieht durch den Glauben an Jesus Christus. Petrus spricht davon in dieser Zusammenkunft der Apostel in Apostelgeschichte 15, in Vers 8 und 9. Gott, der Herzenskenner, gab ihnen das Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Also er muss sich dort verteidigen, dass er nicht Juden in die christliche Gemeinde aufgenommen hat. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Durch den Glauben reinigte er ihre Herzen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Er, der Herzenskenner, er, der tiefer blickt als nur das Äußerliche. Er hat auch diesen Menschen ein neues Herz gegeben. Ein fleischendes Herz, in den Heiligen Geist in sich hineingelegt. Durch den Glauben an Jesus Christus kann auch mein Herz von der Sünde und von der Bosheit gereinigt werden. Durch den Glauben an Jesus Christus kann ich ein reines Herz bekommen. Und wenn ihr genau hinseht, in den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5, dann seht ihr, wie Jesus hier genau diese Veränderung beschreibt. Wie er genau diese Veränderung hier beschrieben hat, von der ersten bis hier zur sechsten Seligpreisung. Zuerst, wenn ich in Gottes Licht trete, dann muss ich erkennen, dass ich nichts bin, dass ich nichts habe, was irgendetwas vor Gott gilt. Es gibt nichts, was mich vor Gott rechtfertigen könnte. Ich bin ein elender Sünder, ich bin durch und durch verdorben und ich muss so mit leeren Händen vor Gott treten, arm im Geist. Ich habe nichts, was ich Gott bringen könnte. Die erste Seligpreisung, Vers 3. Und wenn wir so die Augen aufgehen über meine eigene Verdorbenheit und darüber, wie ich mit meinem Leben den dreimal heiligen Gott beleidigt habe, dann werde ich über meine Sünde und über mein verdorbenes Leben innerlich zerbrochen und klagen und weinen. Die zweite Seligpreisung in Vers 4. Glückselig die Trauernden. Und je mehr mir dann Gottes Licht aufgeht und je mehr mir seine Allmacht vor Augen tritt, desto mehr erkenne ich, wie unwichtig ich selbst bin. Von Natur aus nehmen wir uns ja immer selbst für unglaublich wichtig. Von Natur aus denken wir, die Welt dreht sich um uns. Wir haben kein heliozentrisches Weltbild und kein geozentrisches Weltbild. Wir haben ein ganz extrem egozentrisches Weltbild, wenn wir ehrlich sind. Von Natur aus dreht sich alles um uns. Aber Gott, wenn er uns verändert, zeigt uns, nee, es dreht sich nicht alles um dich. Von Natur aus sind wir stolz. Aber je mehr sich Gott uns offenbart, umso mehr erkenne ich, wie unwichtig ich selbst bin. Ich werde vor Gott gedemütigt. Und ich werde demütig oder sanftmütig, wie es hier heißt in der dritten Seligpreisung, Vers 5. Gott bewirkt das. Und so erniedrigt und gedemütigt schreie ich nach Gottes Gnade, nach seiner Gerechtigkeit in Christus. Ich bin leer, mich hungert und dürstet nach Christus. Nun empfange ich Heil. Nur in ihm bin ich vor Gott gerecht. Die vierte Seligpreisung in Vers 6. Nach Gerechtigkeit hungern. Und eine Folge davon hatten wir bereits gesehen. Wenn das geschehen ist, dann verändert Gott auch meine Einstellung zu den Menschen um mich her. Und er tut mir die Augen auf für sie und zeigt mir, wie die Gottlosen verloren gehen, wenn sie nicht auch Christus im Glauben ergreifen. Er zeigt mir die Not und das Elend anderer Menschen. Mich zerreißt es innerlich und ich kann nicht zusehen, wie sie blind in dieses Verderben rennen und ich will mich über sie erbarmen und will ihnen das Evangelium bringen und das Heil bringen. Die fünfte Seligpreisung in Vers 7. Glückselig die Barmherzigen. Und schließlich öffnet mir Gott auch den Blick für diese Welt aus seiner Perspektive. Er gibt mir mehr und mehr den Blick für das Herz frei, nicht nur für das, was vor Augen ist. Er zeigt mir mehr und mehr, da steckt doch mehr dahinter als nur das, was sich äußerlich zeigt. Glückselig, die reinen Herzens sind. Viele von uns sind wahre Kinder Gottes und haben diese Wiedergeburt erfahren, diese Veränderung des Herzens. Aber wir leben auch in einer Spannung, eine große Spannung. Gott hat mich in der Wiedergeburt zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat mir ein neues Herz gegeben. Er hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, der nun in mir wohnt. Es steht in seinem Wort und ich darf es in meinem Leben erfahren. Gott hat mich in Christus gerechtfertigt. Ich bin rein und heilig in den Augen Gottes. Und wenn ich mein Leben ansehe, dann merke ich bin immer noch ein Sünder. Und ich werde ein Sünder bleiben, solange ich in dieser Welt bin. Ich brauche täglich die Vergebung Gottes. Ich muss täglich über meine Sünde Buße tun. Ja, ich habe ein neues Herz. Und ich habe auch an der Sünde viel zu oft gefallen. Oft denke ich sündige Gedanken. Oft habe ich sündige Begierden in meinem Herzen. Jeder, der sagt, er kennt das nicht, der kennt sich nicht. Und so müssen auch wir unseren Vers in beiderlei Hinsicht verstehen. Auf der einen Seite darf ich mich als Kind Gottes glücklich preisen. Denn ich habe nach der Bekehrung ein von Gott gereinigtes neues Herz empfangen. In Christus bin ich gerecht vor Gott und heilig und rein und ich darf Gott nahen. Aber ich muss ebenso deutlich erkennen, dass ich noch nicht das bin, wozu Gott mich erschaffen hat, wozu Gott mich machen will und was ich einst sein werde, nämlich Christus ähnlich. Und noch lebe ich in dieser Welt auch als gerechtfertigter Gläubiger, als gerechtfertigter Sünder, lebe ich in dieser Welt und bin noch nicht das, was ich einst sein werde. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel in Kapitel 3, ab Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und wenn Johannes hier von dieser Reinigung spricht, dann meint er damit eben auch die Reinigung des Herzens. Und so gehört zu der Wiedergeburt durch den Glauben an Jesus Christus, bei der wir anstatt dieses steinernen Herzens ein fleischernes, ein reines, Gott wohlgefälliges Herz empfangen haben, eben auch ein Leben, das ständig von der Sünde gereinigt wird. Luther schreibt es in der ersten der 95 Thesen, dass das Leben eine ständige Buße sei. Das ist wahre Buße. Und das ist das Leben, das uns als Kinder Gottes in dieser Welt prägt. Noch lebe ich in der gefallenen Welt, noch kämpfe ich gegen die Sünde, die in mir wohnt, noch muss ich mich täglich reinigen, noch bin ich nicht vollkommen, noch ist mein Leben einem geistlichen Kampf von Siegen und Niederlagen durchzogen. Noch ist mein Leben das Leben in der täglichen, anhaltenden Buße. Wir haben uns gefragt, wie kann ich ein reines Herz bekommen? Die Antwort ist klar. Allein durch den rettenden Glauben an Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Liefere dich ihm aus. Geh mit leeren Händen zu ihm und bitte ihn um Gnade zur Vergebung und dass er dir ein neues Herz schenkt. Und er wird es tun. Er hat es verheißen. Aber wir müssen uns auch weiter fragen, wie kann ich dieses reine Herz bewahren, die wir diese Wiedergeburt erfahren haben, die wir dieses neue Herz empfangen haben. Für uns gilt die ständige Reinigung durch die Buße. Lass uns nun einen Schritt weitergehen. Ein zweites, was kommt nun aus einem reinen Herzen hervor? Woran zeigt sich in meinem Leben, dass ich ein gereinigtes Herz habe, dass ich einen von Gottes Geist erneuerten Sinn bekommen habe? Ich möchte diese Antwort in zwei Richtungen unterteilen, die eng miteinander zusammenhängen. Als erstes ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Denkt an die Zeit Jesu und an die Pharisäer. Diese Leute hatten ein unglaublich großes Problem. Es waren Leute, die den Glauben und die Glaubenspraxis so ernst genommen haben, wie sonst niemand um sie herum. Die waren intensiv gläubig. Und zwar in jedem Lebensbereich. Die waren nicht oberflächlich. Die haben nicht gesagt, ist doch alles egal. Nein, im Gegenteil. Sie haben wirklich ihren Glauben sehr, sehr ernst genommen. Aber viele von ihnen hatten bei all ihrer Frömmigkeit vollkommen vergessen, worum es eigentlich geht. Worum es Gott geht. Sie haben sich zunehmend und manche ausschließlich darauf konzentriert, was vor Augen ist, und haben darüber das Herz vernachlässigt. Jesus spricht das in der Bergpredigt an, in Kapitel 5, Vers 20. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und diese Schriftgelehrten und diese Pharisäer, die kannten sich in der Bibel, in den heiligen Schriften Gottes aus wie kein anderer. Und sie versuchten, das zu tun, was Gott geboten hat. Aber ihre Religion war keine Herzensreligion. Es war eine veräußerlichte Religion. Mach das, mach es so, so muss es aussehen, Gott hat es so verordnet. Und das Ganze war rein äußerlich und sie haben sich angestrengt und gemüht, das alles so zu tun, wie man es eben tun muss, weil es Gott eben so vorgeschrieben hat. Und es kam nicht aus einem erneuerten Herzen. Und Jesus mahnt das deutlich an. Matthäus Kapitel 23, dort mahnt er diese Menschen ab Vers 25. Und das ist eine Gefahr, in der wir von Natur aus alle stecken. Vers 25 bis 28. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel inwendig, aber seid ihr voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht der Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Die waren wie diese Backstuben mit einem schönen Verkaufsladen außen dran, aber hinten, innen, sagt Gott, das ist alles übertüncht. Das ist nichts echt. Das ist alles erlogen und verrottet. Sie kümmerten sich um das Gefäß des Glaubens, aber nicht um den Inhalt. Sie kümmerten sich darum, dass die äußerlichen Vorschriften und Formen eingehalten wurden, wie man sich die Hände wäscht, wie weit man am Sabbat zu Fuß gehen darf, dass man am Sabbat keine Ehren rauft oder schon gar keine Menschen heilt. All das wussten sie ganz genau. Da hatten sie für alles Vorschriften extrem klein kariert. Diese Leute waren häufig zu reinen Formalisten geworden. Die hatten Listen, die sie abhaken konnten, gemacht, getan, oh, hier mal versagt. Aber sie wussten genau all das, was zu tun ist. Und sie kümmerten sich dabei nicht um die Einstellung und um die Herzenshaltung. Ihnen war dieser äußerliche Anschein wichtiger als der Inhalt. Jesus spricht hier vom Becher, außen machen sie ihn sauber, innen ist er dreckig. Das Grab, das außen schön angestrichen wird, aber innen ist lauter Totengebein. Die Backstube, außen hübsch hergerichtet und hinten wüten die Ratten. Ja, das ist genau das, was hier passiert ist. Und das ist eine Gefahr. Ich würde es hier nicht so ausführen, wenn es nicht eine Gefahr ist, die uns Menschen zu allen Zeiten droht. Wie leicht sind wir geneigt, Dinge zu tun, um vielleicht unser Gewissen zu befriedigen und gehen dabei am Kern vorbei. Vielleicht lesen wir in der Bibel, wir beten, wir gehen zum Gottesdienst, wir haben eine hübsche Liturgie, wir stehen, knien, singen und unsere Gedanken sind vielleicht ganz woanders. Ist unser Herz nicht allzu oft weit weg von Gott, auch wenn wir ihm Gottesdienst feiern? Ach, was koche ich heute Mittag? Wie wird das morgen auf der Arbeit? Keine Ahnung, was uns halt bewegt. Ja? Aber äußerlich sind wir ganz da. Im Psalm 24 lesen wir, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Und hier sind wir immer wieder gefordert, Buße zu tun und uns von Gott reinigen zu lassen. Gott sieht das Herz an. Er will bei uns ein reines Herz sehen, das ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Sonst hat Gott keinen Wohlgefallen an unserem Gottesdienst. Gott sieht das Herz an. Gott hat keinen Gefallen an herzlosem Formalismus. Er hat keinen Gefallen an einer frommen Show. Nur aus einem reinen Herzen kommt ein Gott, wohlgefälliger Gottesdienst hervor. Alles andere ist in Gottes Augen nichtig. Und mag es noch so sehr an irgendwelchen Prinzipien ausgerichtet sein. Und das ist stets das zentrale Anliegen einer jeden geistlichen Erweckung, einer jeden Reformation gewesen, dass hier wahrer Gottesdienst von wahrem Herzen gefeiert wird. Und immer wieder ist die christliche Kirche in einen herzlosen und toten Formalismus verfallen, in dem der wahre Glaube keinen Platz gefunden hat. Lasst uns hier auf der Hut sein und diese Gefahr nicht unterschätzen. Sie ist allzu menschlich. Es liegt unserer menschlichen Natur, dass wir uns damit zufrieden geben, äußerlich Dinge zu tun und einen Anschein abzugeben, der innerlich nicht gefüllt ist. Und es gab dankbarerweise zu allen Zeiten, in denen Gottes Reformation und Erweckung geschenkt hat, dann immer auch solche, die dazu übergegangen sind, die den Gottesdienst recht zu feiern. Auf der anderen Seite gab es dann auch immer wieder welche, die gesagt haben, na ja, wenn wir jetzt wahre Herzensreligion haben und dieser Formalismus ist alles nichts, dann lass uns die Form ganz sein. Es gab dann immer wieder Leute, die die toten Formen und die Heuchelei entdeckt haben, bekämpft haben und dann übers Ziel hinausgegangen sind und überhaupt nicht erkannt haben, dass diese Formen mit Leben gefüllt sein müssen, aber an sich nicht nur falsch sind. Jesus sagt dann zu den Pharisäern in Matthäus 23, wo er sie lange schimpft, in Vers 23, beispielsweise, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Er mahnt sie. Aber wenn wir genau hinsehen, dann tadelt er sie eben nicht dafür, dass sie den Zehnten gegeben haben, dass sie die Gewürzkräuter verzehntet haben, sondern er klagt an, dass sie es zwar der Form nach getan haben, aber nicht mit der rechten Haltung. Und er sagt, diese hättet ihr tun sollen und jene nicht lassen. Die Form ist nicht unwichtig. Die Form ist richtig und wichtig. Aber sie ist eben nicht das Entscheidende. Aber damit ist die Form nicht egal. Herzensreligion bedeutet nicht, dass wir die Form außer Acht lassen dürfen. Herzensreligion bedeutet, dass die guten Formen mit gutem Inhalt gefüllt sind. Können wir uns gut vorstellen, wie bei einer Backform von so einem Gugelhupf oder so. Diese schönste Backform, die hilft uns überhaupt nichts, wenn wir keinen Kuchenteig hineinfüllen und den Kuchen drin backen. Die Form macht uns nicht satt. Sie ist leer und nutzlos. Und das ist, was bei diesen Pharisäern passiert ist. Die hatten wunderbare Formen, aber es war nichts drin. Aber genauso wenig hilft es uns, wenn wir den besten Kuchenteig haben, ohne eine Backform und keinen Ofen. Taugt auch nichts. Es gehört beides zusammen. Und so ist es auch bei der wahren Herzensreligion mit der Anbetung Gottes. Aus reinem Herzen. Hier muss eben die Form und der Inhalt in der rechten Weise zusammenkommen. Die Form alleine nützt nichts, aber das Herz allein ohne Form ist am Ende auch nur wenig besser. Praktisch heißt das, dass es durchaus Formen gibt, die uns in der Heiligen Schrift genannt werden, wie wir Gottesdienst feiern sollen. Das macht auch einen Unterschied, ob ich mich dann auch formal richtig benehme oder nicht. So sollten wir auch in angemessener Weise, auch auf eine angemessene Form achten. Wir versuchen das ja auch in unserem Gottesdienst. Wir versuchen auch unsere Kinder dazu anzuhalten, dass sie gottesdienstartig sitzen, mitschreiben vielleicht, still sind, nicht rumlaufen, was auch immer. Ja? Aber das ist nicht das Einzige. Entscheidend ist, dass der Inhalt da ist und dass es vom Herzen kommt. Was kommt also aus einem reinen Herzen hervor? Ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst, der in der rechten Haltung und angemessenen Form gefeiert wird. Die Form allein genügt nicht. Entscheidend ist die Herzenshaltung, auch wenn die Form nicht egal ist. Ein zweites ist Aufrichtigkeit im Leben. Aus reinem Herzen kommt auch ein aufrichtiges Leben im Alltag hervor. Gott möchte, dass wir aufrichtig und ehrlich sind, dass wir das tun, was wir glauben, dass wir das tun und sagen, was wir tun und sagen, soll dem entsprechen, was auch in unserem Herzen ist, was wir auch denken und meinen. Gott möchte, dass wir mit einem reinen Gewissen in dieser Welt leben. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, sagt Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5. Ein ungeheuchelter Glaube, das kommt aus reinem Herzen hervor. Gott möchte, dass wir, die wir ein reines Herz empfangen haben, auch aufrichtig und ehrlich sind. Die Wahrheit soll uns lieb sein. Wir sollen uns nicht selbst betrügen, denn Heuchler werden das Reich Gottes nicht erben. Praktisch zeigt sich das eben in einem ungeheuchelten Leben, wie ich meinen Glauben lebe, auch in meinem Alltag, in meiner Familie, in meinem Alltag, in meiner Arbeit. Stehe ich zu meinem Herrn? Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Bin ich meinem Chef gegenüber ehrlich? Und wir sind alle Sünder. Wir müssen auch da ehrlich miteinander umgehen lernen und das bekennen. Ich bin ein Sünder, ich habe das und jenes getan oder gedacht. Bitte verzeih es mir, es tut mir leid. Ungeheuchelt, aus reinem Herzen. Und Gott ermutigt und ermahnt uns in Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Reinigt eure Herzen. Und tut das auch in eurem Alltag, seid aufrichtig und ehrlich in eurem Umgang miteinander, tut Buße voreinander, wo es notwendig ist. Und hier müssen wir auch immer wieder bereit sein, uns zu demütigen und einander in ehrlicher, aufrichtiger Weise zu begegnen. Und so kommt aus einem reinen Herzen sowohl ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst hervor, als auch ein aufrichtiges und ehrliches Leben, das nicht Dinge vorgibt, die einfach gelogen sind, sondern die ehrlich und aufrichtig sind. Und schließlich ein letztes, was ist diese Verheißung für ein reines Herz? Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen? Was für eine wunderbare Verheißung für alle die, die in ihrer Wiedergeburt ein neues Herz empfangen haben. Diese Verheißung enthält alles nur erdenklich Gute. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Großartigeres, nichts Wunderbareres, nichts Herrlicheres, nichts Heiligeres, nichts Erhabeneres, als Gottes Angesicht zu sehen. Aber kein Unreiner kann in die Gegenwart Gottes kommen. Kein Sünder kann in Gottes Angesicht, vor Gottes Angesicht bestehen. Und selbst Mose durfte Gott nur von hinten sehen. 2. Mose 33. Vielleicht erinnert ihr euch auch an Manoach, was er zu seiner Frau sagt, als der Engel Gottes ihnen die Geburt Simsons ankündigte. Er sagt zu ihr, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Oh. Als Sünder in der heiligen Gegenwart Gottes. Im Angesicht Gottes werden die unreinen Sünder auf ewig verdammt werden. Das wird passieren, wenn das Gericht Gottes kommt und sie ihm begegnen. Sie werden verdammt werden. Sie werden ihr gerechtes Urteil empfangen und vor der Heiligkeit Gottes vergehen. Jeder, der ein unreines Herz hat, muss sich zutiefst vor dem Anblick und vor dem Angesicht Gottes fürchten. Und erinnert euch vielleicht auch an diese Begebenheiten am Sinai, wie das Volk Angst hatte vor Gott. Sie sagen, Mose, geh du hin für uns. Wir halten das nicht aus. Aber auf der anderen Seite, für jeden, der im Glauben an Jesus Christus Heil gefunden hat, der ein neues und reines Herz empfangen hat, ist diese Verheißung große Freude. Die Erfüllung dieser Verheißung hat schon begonnen. Schon heute dürfen wir Gott und sein Wesen erkennen, mehr als die Gläubigen im Alten Bund. Wir leben in der Zeit des Neuen Bundes und uns wurde von Gott die Augen geöffnet für den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 4. Und diese Erkenntnis von Gott, die uns bei der Bekehrung zuteil wird, ist Teil dieser großartigen Verheißung Christi, dass diejenigen, die ein reines Herz haben, Gott schauen werden. Das beschreibt Paulus mal im 2. Korintherbrief im 3. Kapitel, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und in Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In Christus dürfen wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Aber noch ist diese Erkenntnis schwach, getrübt und nicht mit dem zu vergleichen, was einst in der Herrlichkeit auf uns warten wird. Noch sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin, sagt Paulus in 1. Korinther 13, 12. Und am Ende der Bibel wird in so eindrücklicher Weise beschrieben, wie diese Verheißung hier in dieser Seligpreisung dann einst voll Wirklichkeit werden wird. Offenbarung 21, Vers 22. Ich sah keinen Tempel in ihr, in dem neuen Jerusalem, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und dann in Kapitel 22, Vers 4, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Liebe Geschwister, das ist die Hoffnung unseres Glaubens. Das ist das Ziel unserer Erlösung, die Herrlichkeit Gottes zu sehen in alle Ewigkeit im himmlischen Jerusalem. Und in diesem einen Vers der sechsten Seligpreisung finden wir genau das, was unser Christsein ausmacht. Wir brauchen auf der einen Seite die Erlösung von unserer gefallenen Natur. Wir brauchen die Erneuerung. Wir brauchen die Reinigung unseres bösen Herzens. Das empfangen wir durch den Glauben an Jesus Christus, der unsere Heiligkeit und unsere Gerechtigkeit ist. Und nur wenn wir so von Gott gereinigt sind, werden wir ihn schauen, bruchstückhaft jetzt in dieser Welt und unverklärt in Herrlichkeit. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Bitte Gott als erstes um die Reinigung deines Herzens. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht dein Herz an. Gott kennt dein Herz. Selbst wir kennen unser eigenes Herz nicht so gut wie Gott. Wir betrügen uns oft selbst, ohne dass wir es merken. Aber Gott sieht dein Herz an. Und selbst ein Mann wie Samuel wäre bereit gewesen, Eliab in das Amt zu bringen, was Gott nicht für ihn vorgesehen hatte. Er war ein geistlicher Mann und konnte sich so täuschen. Wir müssen Gott anrufen und ihn anflehen, dass er uns die Augen auftut und zeigt, was in unserem Herzen ist. Wir brauchen Gottes Gnade, um unsere tiefe Verdorbenheit wirklich zu erkennen. Von Natur aus betrügen wir uns viel zu leicht. Lass uns Gott bitten, dass er uns den Blick für unser eigenes Herz öffnet, dass wir uns selbst mehr so sehen, wie er uns sieht. Wenn wir das getan haben, dann lass uns Buße tun. Denn wir haben viel zu sehr Sünden in unserem Herzen gehegt und gepflegt und irgendwo zur Seite geschoben und gedacht, sieht schon keiner. Aber wenn Gott dir die Augen auftut für dein Herz, dann kommt auch das ans Licht. Und auch für die Beurteilung anderer Menschen brauchen wir Gottes Gnade, dass er unseren Blick von diesem äußerlichen Anschein auf das Wesentliche lenkt. Und auch hier müssen wir Gott darum bitten, dass er uns die Augen auftut und uns andere Menschen so sehen lässt, wie er sie sieht. Vielleicht sehen wir nur, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Lasst uns Gott darum bitten, dass wir seine Perspektive bekommen für unser eigenes Herz in allererster Linie, um Buße zu tun, aber auch für andere, dass wir uns nicht täuschen lassen, dass wir uns nicht blenden lassen von dem, was uns vorgespielt wird, dass wir in die Backstube hineingucken, was dort passiert. Aber neben dieser Ermahnung möchte ich noch am Ende eure Blicke auf diese wunderbare Verheißung des Heils lenken. Liebe Geschwister, lasst uns bei all den Nöten, die wir hier in dieser Welt erfahren, nicht die Freude an unserem Herrn verlieren. Lasst uns unseren Blick fest nach vorn und fest nach oben gerichtet haben, hin zu unserem Erlöser und Heiland Jesus Christus. Lasst uns hinschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und uns reinigen und heiligen, auf dass wir bereit sind für den Tag, an dem er wiederkommt und uns in die Gemeinschaft der vollendeten Gerechten aufnimmt. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne den niemand den Herrn schauen wird, heißt es in Hebräer 12, Vers 14. Unser Leben hat eine Bestimmung, die weit über diese Welt hinausgeht. Unser Leben hat eine Bestimmung in alle Ewigkeit hinein, in die Herrlichkeit Gottes. Und dafür sollen wir uns reinigen und dafür uns bereiten. Dass wir auch beten können, wie der Psalm 17, Vers 15 beschreibt. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem Bild. Bin ich auf diesem Weg? Bin ich auf diesem Weg hin in die Herrlichkeit, wo ich Gott schauen werde und mich sättigen werde im Anblick seiner Heiligkeit? Glückselig. Glückselig, wenn du auf diesem Weg bist. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was für eine herrliche Hoffnung. Was für eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir uns auf diesem Weg begeben, wenn wir es nicht sind. Und dass wir uns auf diesem Weg ermutigen, wo wir als Geschwister zusammenstehen, den Herrn zu sehen, auf die Herrlichkeit. Amen. Amen.